Guten Morgen miteinander. Wie ihr hört, spreche ich jetzt nicht mein normales Deutsch, sondern etwas höher. Hochdeutsch kann man es nicht nennen. Aber ich denke, diejenigen, die das Schweizerdeutsch nicht so sehr verstehen, können mich vielleicht doch noch etwas besser verstehen. Nun ja, Rahel hat ja die Einführung gegeben über den Vargas, der vor 52.000 da Menschen gesehen wurde. Und bei Vargas war ja die eine Seite 52.000 sahen ihnen. Und von diesen 52.000 waren wahrscheinlich 47.000 gegen ihn. Fühlt sich nicht so sehr gut an, die 6.000 Schweizer, vielleicht auch 10.000, das weiß ich nicht genau, waren für ihn. Also wie wir gesehen werden, spielt eine Rolle für uns. Nun, dieses Thema hat mich selber sehr stark berührt, das in der Vorbereitung lernte ich einiges dazu. Also was ich jetzt euch weitergebe, gebe ich auch mir weiter. Und das Schöne daran ist, ich habe schon etwas lernen können daraus, aber es ist ein Prozess, in dem ich oder wir wahrscheinlich alle drinnen stehen. Ich fange mal so aus. Es gibt zwei unterschiedliche Lebensmodelle, je nachdem, nach welchen dieser beiden Modelle du dein Leben führst, wird dein Leben entweder erfüllter und freier werden oder innerlich leerer, getriebener und etwas unerfüllter. Diese beiden Lebensmodelle haben mit Blicken zu tun. Mit den Blicken, unter denen wir stehen. Und damit, wie wir auf uns selbst blicken. Und ich behaupte, dass dieses Thema heute wichtiger ist denn je. Wie blicken wir auf uns? Wie blicken wir auf den Nächsten, auf andere? Wir stehen vor einer Entscheidung. Schau, wenn du jetzt gerade niemanden hast, der dich ansieht. Also stell dir vor, alle Menschen hier im Saal wären weggebeamt, du alleine bist noch hier. Okay, dann kann ich ja meine Füße hochlagern, meine Füße baumeln lassen, wie ich will. Es geht mir irgendwo besser, wenn mich niemand sieht. Ich kann tun und lassen, was ich will, ich bin frei. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit. Ein schönes Beispiel ist die Verliebtheit. Stell dir ein 16-jähriges Mädchen vor, das zum ersten Mal im Leben verliebt ist. Da ist ein Junge, der dieses Mädchen zum ersten Mal wie eine junge Frau behandelt und sie liebevoll anschaut. Und plötzlich fühlt sie sich zum ersten Mal schön. Sie denkt, vielleicht kann ich ja doch etwas. Sie wagt etwas Neues, stellt andere Fragen, trägt vielleicht ein anderes Kleid. Unter diesem Blick der Liebe wächst etwas Neues hervor. Nun, es gibt da eine Schwierigkeit, die nicht zu unterschätzen ist. Diejenigen, die dich nur wegen deiner körperlichen Schönheit lieben, lieben gar nicht wirklich dich, sondern etwas, das du hast. Deinen Körper, aber der wird älter und irgendwann nicht mehr so schön sein. Mein Enkel hatte mir kürzlich gesagt, Großpeti, so nennt er mich, du siehst etwas alt und verschrumpelt aus. Okay, er hat mich gesehen, durch seine Brille. Derjenige aber, der dich wirklich liebt, ist der, der deine Seele sehen kann. Schauen wir mal, wie Jesus uns anblickt. Der Blick Jesu hat etwas, das in die Tiefe geht. Da sieht er zum Beispiel den Fischer Simon. Und es heißt, Jesus blickte ihn an und sagte zu ihm, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Das war die Tatsache, wie er im Leben stand. Nun sagt Jesus, du sollst Kephas heißen. Kephas bedeutet Fels, was ganz anderes wie Simon. In diesem Blick Jesu liegt etwas, das nicht an der Oberfläche stehen bleibt. Jesus sagt damit eigentlich, Simon, ich sehe in dir etwas Tieferes. Da ist eine tiefere Ebene des Menschen. Jesus sieht also nicht nur den Fischer, sondern den Fels. Etwas Neues. Was meint ihr, wie euch Jesus sieht? Eine ganz andere berührende und vielleicht auf den ersten Blick sogar verstörende Geschichte. Jesus ist im Haus eines Gesetzeslehrers eingeladen. Stellt euch vor, ihr wäret jetzt in diesem Raum. Simon, der Gastgeber, ein Pharisäer, ein Theologe, hochgebildet, jemand, der sich im Gesetz auskennt, eine reine Männergesellschaft. Alle bemühen sich, alles korrekt zu machen. Und mitten während des Essens passiert etwas sehr Unangenehmes. Eine Frau kommt in diese Männergesellschaft herein und beginnt, Jesus die Füße zu waschen. Sie weint. Ihre Tränen fallen auf seine Füße. Sie küsst seine Füße und salbt sie mit Öl. Das Problem ist, es ist nicht irgendeine Frau. Jeder kennt sie. Jeder weiß, sie kommt aus dem Rotlichtmilieu, aus der Nebengasse. Und Jesus stört das überhaupt nicht. Stell dir vor, das würde heute hier passieren. Es käme eine Frau zu mir und würde mir anfangen, die Füße zu waschen. Wir wären alle, ich auch, sehr verstört. Aber jetzt wird es interessant. Jesus wendet sich an den Gastgeber, Simon, und stellt ihm eine bemerkenswerte Frage. Es heißt, Jesus wandte sich der Frau zu und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Und das ist irgendwo bemerkenswert, weil Simon war ja nicht blind. Natürlich sah er die Frau. Alle schauten auf diese Frau. Wahrscheinlich dachten alle, wenn Jesus wirklich ein Prophet wäre, dann müsste er doch wissen, womit sie ihr Geld verdient. Warum, fragt Jesus also, siehst du diese Frau? Weil Simon die Frau eben gerade nicht sah. Er sah die Sünderin, die Prostituierte, die moralisch Gefallene, aber nicht den Menschen. Im Blick Jesu liegt etwas, das den echten Menschen sieht. Er sieht hinter die Oberfläche, er sieht nicht einfach die Sünderin, die Gescheiterte oder die Gefallene, sondern diese Frau. Wir sehen oft nur das, was wir sehen wollen. Unsere Schablonen, unsere Vorurteile. Wir denken schon vorher zu wissen, wie der andere ist. Umso näher Sie jemanden kennen, umso eher erwartet man keine Überraschungen mehr, was gesagt wird. Man sieht die Person mit der eigenen Brille. Jesu Blick geht tiefer. Er sieht den echten Menschen. Und der echte Mensch im Evangelium ist oft auch der leidende Mensch. Für die, die sich gesund fühlen, ist so ein Thema oft unangenehm und uns geht es doch gut. Wir sind ja Christen, da hat es uns gut zu gehen. Auch wenn es nicht so läuft, wie es immer laufen sollte, nicht aber bei Jesus. An einer Stelle heißt es, dass Jesus irgendwo hinkommt, wo viele Kranken liegen. Einer davon liegt schon seit vielen Jahren dort. Dann heißt es, als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Was ich an dieser Stelle besonders finde oder bemerkenswert, um zu sehen, dass jemand schon lange krank ist, musst du genau hinschauen. Jesus hätte einfach sagen können, das sind viele Kranke, aber nein, er sieht diesen einen Menschen, den, der schon seit Jahren krank ist. Und wir alle stehen in der Gefahr, Leiden zu übersehen. Gerade wenn Menschen lange leiden, gewöhnt man sich daran. Dem ging es ja schon immer schlecht. Und dann läuft man weiter. Oder denken wir an die Kinder. Die Eltern brachten ihre Kinder zu ihm und wahrscheinlich entstand ein riesiges Durcheinander, wenn halt Kinder da und da herumrennen, wird es nicht immer ordentlich vor sich gehen. Die Jünger wollten Ordnung schaffen. So nach dem Motto, Jesus ist beschäftigt, unser Chef. Er muss noch predigen, Kranke heilen, weiterziehen, keine Zeit für die kleinen Rotznasen. Und dann heißt es, als Jesus das sah, wurde er unwillig. In allem seinem Schaffen, seinen wichtigen Arbeiten wurde er unwillig, weil er von den wichtigen Arbeiten abgehalten wurde. Ist noch interessant. Da heißt es, er wurde zornig, er regte sich auf und er sagte, lass die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Die Jünger wollten die Kinder wegschicken, aber Jesus war nicht zu beschäftigt, um sie zu sehen. Es gibt noch viele Begebenheiten, wo Jesus den Menschen sieht. Nicht, was er darstellt in der Gesellschaft, sondern was er wirklich ist. Ich habe jetzt darüber gesprochen, wie Jesus andere Menschen ansieht. Aber kaum vorstellbar ist, wie die Menschen, wie wir Jesus anblicken. Er ist ja Sohn Gottes. Viele fanden ihn auch großartig. Aber viele fanden ihn schrecklich. Es gibt kaum ein Gerücht, das nicht über Jesus verbreitet wurde. Er wurde als Samariter bezeichnet, was eine Beleidigung war für die Juden. Es wurde gesagt, er ist von Dämonen besessen, er ist ein Lügner, ein Gotteslästerer. Manche behaupteten sogar, er treibe Dämonen mit Hilfe von Dämonen aus. So wurde Jesus angeblickt. Und es ist erstaunlich, wie egal Jesus das war. Er wehrte sich nicht gegen solche Beschuldigungen. Die Freiheit Jesu bestand darin, dass er nicht seinen Wert aus den Blicken zog. Er sagte einmal einen Satz im Johannesevangelium, über den man leicht hinwegliest. Im Johannes 5,41 steht, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Das ist eigentlich eine radikale Aussage, weil er lebte ja unter uns. Er wurde beurteilt, gesehen. Jesus sagte damit, mein Wert hängt nicht davon ab, wie ihr mich anschaut, ob ihr applaudiert oder mich ablehnt. Meine Identität empfange ich nicht aus euren Blicken. Und genau das zieht sich durch sein ganzes Leben. Er lebt nicht unter den Blicken der Menschen. Denn sobald dein Wert davon abhängt, wie andere dich ansehen, gerätst du unter ihre Macht. Dann bist du ständig damit beschäftigt, Zustimmung zu bekommen, Erwartungen zu erfüllen, Menschen zufriedenzustellen. Und genau darüber spricht Jesus schon ganz am Anfang seines Wirkens in der Bergpredigt. Dort spricht er über Beten, Fasten, Almosen geben, alles gute und wichtige Dinge. Aber immer wieder sagt er, tut es nicht, um von Menschen gesehen zu werden. Denn in dem Moment, in dem du etwas tust, damit andere dich bewundern, ist etwas verdorben, etwas eingeknickt. Darum sagt Jesus, wenn du betest, geh in dein Zimmer. Wenn du fastest, tu es im Verborgenen und dein Vater, der ins Verborgene sieht, wird dich belohnen. Das heißt ja nicht, dass wir uns nicht auch als Gemeinde zusammen im Gebet treffen sollen. Das ist nicht gemeint. Könnte man ja schon so weiter denken. Nein, was gemeint ist, ist, wenn du in deinem Kämmerlein bist, in deinem Zimmer, in deiner gewohnten Umgebung, bist du eher bereit, Jesus dein Herz zu zeigen. Deine Ängste, deine Zwänge, dein scheinbares Ausgeliefertsein, in dem wir uns manchmal fühlen. Und Jesus sieht dich, sieht mich. Wieder dieses Thema der Blicke. Jesu Blick ist frei auf Menschen, frei von Bewertungen anderer. Und ich glaube, genau das wird in unserer Zeit immer wichtiger für uns. Denn letztlich stehen wir auch vor der Entscheidung zwischen zwei Lebensmodellen. Lebe ich so, dass ich ständig davon kontrolliert werde, was andere denken, dass ich nur sage, was ankommt, dass ich bloß nicht anecke, dass ich Applaus bekomme? Oder lebe ich ein anderes Leben, eines, das frei und wahrhaftig ist? Eines dieser Lebensmodelle wird dich frei machen, das andere wird dich innerlich etwas unfrei und leer machen. Warum ist dieses Thema der Blicke eigentlich so wichtig? Ich habe vorhin gesagt, es gibt Blicke, die machen dich größer. Ein Blick der Liebe. Manche Lehrer haben das, Musiklehrer zum Beispiel, wenn ein Schüler singt oder spielt, bringen sie durch ihre Art etwas aus ihnen hervor. Also etwas Gutes. Unter ihrem Blick wächst etwas. Aber leider erleben wir oft auch das Gegenteil. Jeder Mensch kommt als Baby auf die Welt, ist ja klar. Und Babys sind unglaublich empfindsam für Blicke. Lange bevor wir Worte verstehen, verstehen wir Blicke. Wir suchen Blickkontakt, weil wir darin Nähe, Wärme und Verbundenheit erleben. Der schlimmste Moment auf einer Party ist oft nicht, dass jemand etwas Gemeines sagt, sondern das Gefühl, niemand sieht mich. Wir brauchen Blicke. Aber jetzt kommt das Problem. Kein Mensch blickt nur bedingungslos liebevoll auf uns. Jeder Blick enthält auch Erwartungen. Selbst die beste Mutter und der beste Vater haben Erwartungen. Und so lernen Kinder früh, wenn ich mich so verhalte, bekomme ich Nähe. Wenn ich mich anders verhalte, wird mir diese Nähe entzogen. Später kommen Lehrer dazu, Mitschüler, Kollegen, soziale Medien, immer mehr Augen, immer mehr Bewertungen. Und so lernen wir, Erwartungen zu erfüllen. Denn ein Blick kann nicht nur bestätigen, er kann Bestätigung auch entziehen. Er kann ignorieren, abwerten und beschämen. Jeder von uns kennt das. Und deshalb tragen menschliche Blicke oft etwas sehr Trauriges in sich. Die Bewertung, die dem anderen Wert gibt. Es gibt Blicke, die machen einen größer. Aber es gibt eben auch Blicke, die machen einen kleiner. Und das Verrückte ist, selbst positive Bewertungen können zur Falle werden. Vielleicht wurdest du immer gelobt. Du bist die Schönste, du bist der Klügste, du bist der Beste. Auch solche Bewertungen üben etwas Macht aus. Denn sobald dein Wert davon abhängt, bewertet zu werden, bist du nicht mehr frei. Das Problem ist nämlich Bewertung und echte Verbundenheit können nicht gleichzeitig existieren. Das ist noch speziell. Bewertung und echte Verbundenheit können nicht gleichzeitig existieren. Der Blick Jesu dagegen ist ein Blick des Kontakts. Ein Blick, der mitfühlt. Kannst du auch so einen Blick auf andere werfen? Wenn du gelernt hast, unter bewertenden Blicken zu leben, und das haben wir alle, dann verschwinden diese Stimmen irgendwann gar nicht mehr. Selbst wenn die Menschen längst weg sind, die dir gewisse Dinge eingetrichtert haben, und sie sind nicht da, nicht mehr da, bleiben wir in dem stehen, was sie vor 20 Jahren gesagt haben. Vielleicht hat deine Tante oder wer auch immer etwas an dir auszusetzen gehabt. Und selbst wenn sie 20 Jahre tot ist, lebt ihr Blick noch in deinem Innern weiter. So funktionieren wir. Wie mit uns umgegangen wurde, so gehen wir irgendwann mit uns selbst um. Darum vernachlässigen sich Menschen oft selbst, wenn sie als Kinder vernachlässigt wurden. Darum kritisieren sich Menschen innerlich permanent, wenn sie ständig kritisiert wurden. Diese bewerteten Blicke werden zu einer inneren Stimme. Und deshalb schreibt Paulus im Galaterbrief einen unglaublich radikalen Satz. Suche ich etwa Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht Christi Knecht. Das ist eine radikale Aussage, weil das ist wie ein anderer Blick. Also nicht in dem Bewerten stehen bleiben, sondern wie darüber hinausgehen. Denn natürlich wollen wir Menschen gefallen. Das ist normal. Niemand zieht sich morgen an und denkt, heute ist mir egal, wie ich wirke. Aber Paulus meint etwas anderes, etwas Tieferes. Was bestimmt letztlich mein Leben? Ich darf gefallen, ich darf alles das machen, was Gott in mich hineingelegt habe. Studiere ich gern, dann mach das. Male ich gern, dann mach das. Habe ich gern Sport, mach das. Das ist alles okay. Nur bestimmt das dein Wert, dann müsste man sich da hinterfragen, wofür lebe ich wirklich? Jesus sagte, ich nehme meine Ehre nicht vom Menschen. Und Paulus sagte, ich lebe nicht dafür, Menschen zu gefallen. Das ist eine völlig andere ein anderes Lebensmodell als das, was unsere Gesellschaft uns ständig vorlebt. Denn alles um uns herum sagt, du musst gut genug sein, schön genug, erfolgreich genug, Anerkennung haben, du musst Applaus bekommen. Aber das Problem ist, wer von der Zustimmung anderer lebt, wird niemals wirklich frei. Denn die Menschen, denen du gefallen wirst, bekommen Macht über dein Leben. Und das ist ein anstrengendes, etwas stressiges Leben. Die Frage ist also, was ist der Weg in die Freiheit? Ich habe eben gesagt, es geht nicht nur darum, dass wir uns äußerlich an anderen Menschen orientieren, sondern selbst dann, wenn diese Menschen längst nicht mehr da sind, haben ihre Blicke einen Abdruck in uns hinterlassen. Und irgendwann gehen wir selber so mit uns um. Du vergleichst ständig den Ist-Zustand mit dem Soll-Zustand. Das Reale selbst mit dem Idealbild, das wir haben. So und so wäre ideal. Ja, mein Nachbar hat diese und diese Anerkennung, das will ich auch. Hat eigentlich nichts mit mir zu tun. Und wenn du dich selbst bewertest, gibt es eigentlich nur zwei mögliche Ergebnisse. Gut oder schlecht. Entweder denkst du, ich habe es gut gemacht oder ich habe versagt. Und daraus entstehen meistens zwei Extreme. Leider Stolz. Und das andere Extrem ist Minderwert. Jeder von uns neigt von seiner Persönlichkeit her ein bisschen mehr zur einen oder anderen Seite. Es gibt Menschen mit einem eher grandiosen Selbstbild. Die Selbstbewertung läuft bei ihnen so ab, dass sie sich selbst ziemlich großartig finden. Das Problem ist, alle anderen merken, dass das Bild nicht stimmt. Nur sie selbst nicht. Und dann gibt es die anderen, die ständig darüber nachdenken, wie sehr sie ihrem Ideal nicht entsprechen. Sie fühlen sich permanent ungenügend. Aber wichtig ist, beides sind nur zwei Seiten derselben Medaille. In beiden Fällen bist du nicht wirklich in Kontakt mit deinem echten Selbst. In Kontakt mit deinem echten Selbst. Du orientierst dich an irgendeinem Idealbild und vergleichst dich ununterbrochen damit. Und oft kippt man sogar ständig zwischen beiden Polen hin und her. Kennst du das? Eben noch fühlst du dich großartig und dann passiert eine Kleinigkeit und plötzlich fühlst du dich wie ein totaler Versager. Weil Stolz und Minderwertigkeit aus derselben Quelle kommen. Diese Selbstbespiegelung ist stark abhängig von anderen Menschen. Denn letztlich ist sie nur die verinnerlichte Form äußerer Bewertung. Man weiß, was gewisse Menschen gerne haben und man verinnerlicht sich das Wissen des Gegenüber. Hat eigentlich nichts mit mir zu tun. Und nichts zeigt so sehr, wie abhängig wir von der Meinung anderer sind, wie folgende Tatsache. Leider, oft ist uns wichtiger, wie etwas ankommt, als ob es wahr ist. Wenn ich das sage, was denken dann die anderen darüber? Wie denken dann die anderen über mich? Diese Frage ist oft stärker als, ist das überhaupt wahr? Und das Tragische ist, wir sind es uns gewohnt, so zu leben. Daher, dabei wird niemals der Tag kommen, an dem alle Menschen zufrieden mit dir sind. Nicht einmal zwei Menschen sind immer derselben Meinung. Stimmt's, Royal? Genau. Es scheint hoffnungslos zu sein. Und jetzt wird es spannend. Vorhin habe ich gesagt, dass man den Kontakt zu anderen verliert, wenn man sie bewertet. Also den Kontakt verliert, wenn man sie bewertet. Sobald ich jemanden bewerte, gehe ich innerlich einen Schritt auf Distanz. Ich bin nicht mehr wirklich in Kontakt mit ihm. Und was meine ich damit? Das ist jetzt noch speziell. Also das habe ich auch gelernt jetzt. Hat Jesus die Verleugnung von Petrus an ihm, die dreimalige Verleugnung, hat er sie bewertet? Er hat sie nicht mit einem Wort irgendwo wiederholt. Nicht zu seinen Jüngern und nicht zu Petrus selbst. Nein, niemals. Wenn jemand diese Begebenheit bewertet, sind wir es. Weil wir schon 100 Mal gehört haben, ist es für uns ganz klar, und ich betone, wir meinen ganz klar, dass das schlecht war. Wir bewerten. Wie hat Jesus darauf reagiert? Ganz anders. Aber genau das Gleiche passiert auch mit dir selbst. Wenn du ständig im Modus der Selbstbewertung bist, verlierst du den Kontakt mit dir selbst. Speziell, oder, diese Überlegung? Denn über dich nachzudenken ist nicht dasselbe, wie mit dir selbst in Kontakt zu sein. Ich könnte jetzt jemanden von euch bitten, auf die Bühne zu kommen, mache ich nicht, und eine Viertelstunde lang über ihn nachdenken. Und wie mache ich das? Ich frage, was hast du gelernt, wie alt bist du, wie ist deine Stellung in der Gesellschaft? Bist du reich? Warum hast du eine Ausbildung? Und. Einfach die Fragen, die man stellen kann. Und jetzt kenne ich diese Person denn wirklich nach dieser Viertelstunde? Ich denke, nein. Weil alles, was ich gesagt und gefragt habe, hat immer mit Bewertungen zu tun. Familienvater. Hochschule. Prüfung nicht bestanden. Das sind alles Bewertungen. Echter Kontakt entsteht durch Zuhören. Echter Kontakt entsteht durch Mitfühlen. Und echter Kontakt entsteht durch Verbundenheit. Wenn du dich selber ständig bewertest, bist du oft gar nicht mehr wirklich in Kontakt mit dem, was du tatsächlich fühlst, brauchst oder erlebst. Mit wem ist Gott eigentlich in Kontakt? Mit deinem echten Selbst oder mit dieser bewertenden Wolke? Die Antwort ist, Gott ist immer der Gott der Wirklichkeit. Nun, was heißt das? Ist ganz einfach. Wenn deine Wirklichkeit Trauer ist, ist Gott bei dir in der Trauer. Wenn deine Wirklichkeit aufbrausend ist, ist Gott bei dir im Aufbrausenden. Wenn deine Wirklichkeit dich selbst verachten ist, ist Gott bei dir im Selbstverachten. Nicht, dass er Ja sagt dazu, aber er versteht, wie du denkst, wie du fühlst. Da gibt es viele Gefühlslagen, in denen du stehen kannst. Trotzdem ist Jesus bei dir und du kannst das mit Jesus reflektieren. Eben zum Beispiel in deinem stillen Kämmerlein. Nicht deine Idealbilder sind entscheidend, nicht deine Selbstoptimierungsfantasien, nicht dein grandioses Selbst, aber auch nicht deine Minderwertigkeit. Gott interessiert sich nicht für die Rolle, die du spielst, sondern für dich, für mich. Darum bist du durch Selbstbewertung letztlich auch nicht wirklich mit der Liebe Gottes verbunden. Aber mit der Selbstbetrachtung kommst du deinem wirklichen Ich schon etwas näher. Denn Gott liebt nicht dein künstliches Ideal selbst, aber er liebt auch nicht deine Selbstverachtung. Er liebt uns, er liebt dich. Und vielleicht kannst du das Thema Selbstbewertung ganz praktisch daran erkennen, welche typischen Sätze du innerlich zu dir sagst. War ja klar, dass ich das wieder falsch gemacht habe. Oder natürlich passiert so etwas immer wieder mir. Das ist mein Lieblingssatz. Ich bin einfach so. Ihr müsst mit mir leben. Achte einmal darauf, du kannst diese Automatismen verändern. Wenn wir überlegen, wie Jesus andere Menschen so ansehen konnte und gleichzeitig selbst so frei war von den Blicken der anderen, dann kommen wir an einer entscheidenden Szene nicht vorbei. Seiner Taufe im Jordan. Das Bemerkenswerte ist ja, Jesus hätte sich eigentlich gar nicht taufen lassen müssen. Er war ohne Sünde. Wir lassen uns taufen, weil wir Sünder sind. Und trotzdem ging er in den Jordan und lässt sich von Johannes taufen. Und dort machte er eine Erfahrung, die sein ganzes Leben prägte. In Markus 1,10 steht, der Himmel öffnete sich. Dann heißt es, er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und schließlich erklingt eine Stimme aus dem Himmel, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Jesus fühlte sich hier nicht einfach irgendwie angenommen. Nein, er hörte die Stimme des Vaters. Er bekommt einen Einblick in die Realität des Himmels. Jetzt sagen wir vielleicht, ja, er ist der Sohn Gottes. Er war Mensch. Da war er Mensch und Sohn Gottes, aber er war Mensch. und bekam den Einblick als Mensch in den Himmel. Mit diesem Erlebnis als natürlicher Mensch konnte er frei werden von der Macht menschlicher Bewertungen. Stell dir vor, das würde uns passieren, dass wir den Himmel offen sehen. Würden wir da nicht das Bewerten irgendwo fallen lassen? Es wäre vielleicht gar nicht mehr so wichtig für uns, wie es für uns häufig ist. Jetzt könnte man sagen, schön für Jesus, aber das gilt ja nicht für mich. Doch, das gilt auch für dich, für mich, für uns alle. Das Wort für der Himmel riss auf, taucht im Markus-Evangelium nur noch ein einziges weiteres Mal auf, nämlich am Kreuz, wo Jesus stirbt und der Vorhang im Tempel sich zerreißt. Die Taufe Jesu ist wie eine Vorwegnahme seines Todes. Jesus steigt hinunter ins Wasser an den Ort der Sünder. Er stellt sich solidarisch an unsere Stelle. Und am Kreuz geht er noch tiefer hinein, bis in den Tod. Aber dadurch öffnet sich etwas. Seit diesem Moment ist ein neuer Zugang möglich. Menschen, die zu Christus gehören, dürfen an den Ort treten, an dem vorher nur Jesus stand. Das wurde mir irgendwo bewusst in der Vorbereitung, dass ich an einem Ort stehe, wo einst Jesus stand. Das ist das Evangelium. Nicht einfach streng dich immer an oder werde moralisch besser, sondern du darfst unter einem neuen Blick leben. Das Problem unseres Lebens ist nicht nur die Anwesenheit von Kritik, was wir häufig natürlich als lästig empfinden. Denn selbst wenn alle Kritiker schweigen, wären wir noch nicht ganz heil. Wir brauchen nicht nur Ruhe von Bewertungen, wir brauchen einen Blick, unter dem etwas in uns wachsen kann. Und genau diesen Blick bringt Jesus. Am Kreuz tauscht er mit uns den Platz. Jesus nimmt den Platz des Sünders ein und bietet uns seinen Platz ein. Also unter dem Himmel, unter Gottes Augen zu stehen. Und jetzt wird es ganz praktisch. Wenn diese alten Stimmen in dir auftauchen, du bist unfähig, du bist nicht genug, du wirst dich nie ändern, dann kannst du lernen, diese Stimmen nicht mehr als letzte Wahrheit anzunehmen, weil das ist ja das, was wir machen. Wir nehmen die Stimmen als letzte Wahrheit und wir können darüber hinweggehen. Du kannst die eintauschen gegen einen anderen Blick. Genau das bietet Jesus uns an. Nicht bloß eine Verhaltenskorrektur, sondern eine neue Identität. Du bist mein geliebtes Kind. Viele Christen glauben zwar, dass Gott sie liebt, aber sie glauben nicht wirklich, dass Gott Freude an uns hat. Doch genau das gehört zum Evangelium. Darum heißt es in den Psalmen, Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Angesichts. Und vielleicht hat Jesus genauso gelebt unter dem Licht des Angesichts seines Vaters. Und deshalb glaube ich, der Blick Jesu ist ein Lebensmodell, das uns wirklich frei und heil machen kann. Er verändert, wie wir andere sehen. Er verändert, wie wir uns selbst ansehen und vor allem, unter welchem Licht wir stehen. Ich schließe noch ab mit Gebet. Herr Jesus, ich danke dir für deine unverdiente Größe an uns, dass du uns siehst, wie wir wirklich sind. Dass du uns siehst, wie du uns gemacht hast. Dass du uns Fähigkeiten gegeben hast, Talente, die wir in die Waagschale des Lebens werfen dürfen. einander unterstützen, dienen. Und danke, Herr, dass du uns gut siehst, nur gut. Amen.